Einen gesegneten guten Morgen wünsche ich. Ja, vielen herzlichen Dank für das Gebet, liebe Nadine. Danke auch für den Hinweis. Ja, ich werde eine Hauptbibelstelle haben, das wird Johannes 6 sein, ab Vers 30. Und die anderen Bibelstellen aus der Predigt, die schreibt euch gerne auf, schlagt sie gerne nochmal zu Hause in Ruhe nach. Gestern und heute war sehr turbulent, tut mir leid, heute habe ich keine Präsentation dabei. Ja, ich bin davon überzeugt, dass es für uns als Gemeinde essentiell wichtig ist, Jesus und das Evangelium im Zentrum zu haben. Wenn wir uns in der Gemeinde auf etwas anders fokussieren, würden wir zweifelsohne das Entscheidende aus den Augen verlieren. Es kommt auch immer mal wieder vor, dann werden Nebensächlichkeiten ganz groß. Ja? Also welche Musikinstrumente spielen, aus welchen Liederbüchern gesungen wird oder wer mehr Einfluss hat, das geht immer dann in eine ganz, ganz falsche Richtung. Wenn es dann um Ämter geht und nicht mehr um Jesus im Zentrum und ums Evangelium. Und da das so wichtig ist, dass Jesus und das Evangelium im Zentrum sind, wird unsere neue Predigtreihe, auch die kommenden Predigttexte aus den Evangelien beziehungsweise aus dem Johannesevangelium stammen. Und wir werden uns mit niemandem geringeren als Jesus selbst beschäftigen. Wenn man herumfragt, ist Jesus für die einen ein großartiger Mensch gewesen, der viel Gutes getan hat. Für andere, wie zum Beispiel für die Moslems, ein großer Prophet. Und laut der Heiligen Schrift ist er Gottes Sohn. Ja, er ist Gott selbst. Und deshalb ist er es wert, dass wir uns mit ihm beschäftigen, weil so lernen wir, wer Gott wirklich ist. Und wenn wir das Wort studieren, dann stellen wir fest, dass Jesus hier auf Erden 100% Mensch und 100% Gott zugleich war und dass er sich auch selbst uns vorgestellt hat. Dadurch, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, haben wir ein viel klareres, ein viel fassbares Bild davon bekommen, wer Gott eigentlich ist, was Gott ausmacht, weil Jesus mitten unter den Menschen gewirkt hat. Er hat gewirkt mit Wundern, mit Zeichen. Er hat geheilt von den Dämonen, hat der Menschen befreit, aber hat auch ganz viel vom Reich Gottes gesprochen und auch immer wieder vom Menschensohn. Und eine Sache ist ziemlich bekannt und berühmt und da danke ich dir, Nadine, dass du das hier aufgehängt hast. Und zwar hat Jesus 7 Ich-Bin-Worte weitergegeben. Er hat sozusagen ein Selbstporträt erstellt. Er hat den Leuten vor Augen geführt, vor Augen gemalt, wer er ist, was ihn ausmacht. Und darum soll es in den nächsten Predigten gehen. Und da halten wir uns auch chronologisch am Johannesevangelium. Diese Ich-Bin-Worte sind also alle aus dem Johannesevangelium und ich fange dann heute bei dem ersten Ich-Bin-Wort an. Und da heißt es, da sagt Jesus über sich selbst, ich bin das Brot des Lebens. Doch zuvor möchte ich gerne mit uns beten. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass alles an dir gelegen ist, alles an deiner Führung und an deinem Segen und wir möchten dir so die Predigt anbefehlen. Herr, ich möchte auch bitten, dass du in meiner Schwachheit mächtig wirkst, dass du groß gemacht wirst, dass du unsere Herzen berührst und veränderst, dass wir mehr von dir lernen, dass wir dich besser verstehen. Hab Dank, dass wo 2 oder 3 in deinem Namen versammelt sind, dass du da mitten unter ihnen bist und so bist du mitten unter uns und wir loben und preisen dich, Herr. Möge dich der ganze Gottesdienst groß machen und Herr, wir wollen aufmerken, Herr, du hast uns heute mal wieder etwas zu sagen. Hab Dank dafür. Amen. Ja, das erste Ich-Bin-Wort, das steht im längsten Kapitel des Johannesevangeliums. Aber seht mir bitte nach, dass ich mich also auf zwei Passagen aus diesen 71 Versen konzentrieren werde. Kurz zum Zusammenhang. Jesus hat gerade die 5000 gespeist und wer genau in den Bibeltext schaut, wird feststellen, da steht 5000 Männer. Das heißt, das waren viel, viel mehr. Wir würden heute anders zählen, anders als vielleicht damals in dieser doch recht patriarchalen Zeit. Wir würden alle zählen und dann wären es sicherlich mehr so um die 20.000, ja, mit Frauen, mit Kindern. Also mindestens viermal so viele. Das hat Jesus gerade gewirkt. Also ein riesengroßes Wunder. Ich bete auch immer wieder, wenn ich hier in die Kanzel komme, Herr, mach aus diesen 5 Broten und den 2 Fischen, die ich hier habe, diese kleine Vorbereitung, mach etwas Großes daraus, weil ich weiß, wie kümmerlich es das ist, was ich hier ranbringe. Aber ich weiß nicht, ob ihr schon mal in der Menge von 20.000 standet, vielleicht in einem Fußballstadion. Ich glaube, ohne dass ich jetzt ein bisschen den Handballverein hier ärgern will, aber ich weiß nicht, ob da 20.000 in die Halle passen. Ich meine nicht. Ne? Also 10.000 wären schon viel, glaube ich. Ja? 7 bis 9.000 höre ich hier gerade. Ja. Danke, Julius. Also vielleicht das Dreifache. 2 bis 3-fache auf jeden Fall. Und was jetzt eigentlich ja überraschend ist in diesem Zusammenhang, Jesus hat gerade dieses große Wunder gewirkt. Wir lesen das in Johannes 6, Vers 10, dass das Volk, das um ihn steht, jetzt ein weiteres, ein noch größeres Wunder von ihm fordert. Warum das? Ja, damit er sich als der Messias, als der Retter Israels ausweist. Und genau da setzt unser heutiger Predigttext ein. Wir lesen miteinander Johannes 6, die Verse 30 bis 36. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Johannes 6, 30 bis 36. Doch nun sagten sie, wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen, das es uns beweist. Wo bleibt dieser Beweis? Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen, wie es ja auch in der Schrift heißt. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus erwiderte, ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben. Es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Herr, sagten sie da zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nicht mehr Durst haben. Aber es ist, wie ich euch schon gesagt habe, trotz allem, was ihr von mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Oder wie wir auch aus einer vorigen Predigt gelernt haben, Pistis, vertraut ihr mir nicht. Also soweit erstmal. Noch einmal, Jesus hat gerade 20.000 Menschen gespeist. Und dann das, also das Volk ist derart blind, dass sie ihn immer noch nicht als Retter und Messias erkennen. Stattdessen fordern sie ein großes, beziehungsweise ein noch größeres Wunder. Warum noch größer? Ja, noch größer als das, was er gerade gewirkt hat bei der Speisung der 20.000. Aber sie verweisen auch auf jemanden. Sie verweisen auf Mose, der ihren Aussagen zufolge das ganze Volk Israel ziemlich genau 40 Jahre in der Wüste versorgt hat. Nicht nur einmal für 20.000, für eine Mahlzeit, sondern 40 Jahre etwa ein Volk von 2 Millionen Menschen. Also das muss man mal so im Zusammenhang verstehen. Und wer die Juden kennt, der weiß, die kostbarsten Schriften sind für die Juden die 5 Bücher Mose, die Tora. Und wenn Jesus, der Messias, der Retter, der neue Mose sein soll, dann muss er ein größeres Wunderzeichen wirken. Mindestens so groß wie das, was sie fälschlicherweise meinen, dass Mose gewirkt hat. Um sich eben als dieser Retter zu erweisen. Und wie reagiert Jesus? Er erwidert, dass Mose nicht das Brot des Lebens gegeben hat, sondern sein Vater. Da weist er sich schon als Sohn Gottes aus. Außerdem gibt er uns in den Versen 32b bis 33 zu verstehen, dass sein Vater ihnen das wahre Himmelsbrot gibt. Das Brot ist derjenige, der vom Himmel herabkommt und den Menschen das Leben schenkt. Er gibt eine Antwort, aber die Antwort wird überhaupt nicht verstanden. Das sehen wir an der Reaktion dieser Volksmenge, denn die will dieses Brot jetzt bekommen, und zwar immer, jeden Tag, so wie das Manna eben auch. Oder wie die Frau am Brunnen, die meinte, ja, dann muss sie nicht mehr Wasser schöpfen gehen, wenn Jesus ja einmal dieses Wasser geben wird, wonach ihr danach nicht mehr dürsten wird. Sie haben es nicht verstanden, um was es geht. Sie haben nicht verstanden, dass es sich nicht nur um eine physische Nahrung handelt. Nein, das Brot des Lebens ist Jesus selbst. Und das lässt er ihnen wissen. Das lässt er sie wissen. Und das sehen wir auch ganz deutlich in Vers 35. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Das wird im Griechischen sehr stark betont. Man kann einfach ich sagen oder man kann ein ganz betontes Ego, ja, wir kennen das von Egoismus, ja, ein ganz, aber das meint das hier ganz positiv, ein ganz stark betontes Ich. Sagen, ich bin. Also er betont es, er unterstreicht es, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Wer sich an Jesus hält und ihm vertraut, wird niemals mehr dürsten. Der wird erfüllt sein und geistlich keinen Mangel bis in Ewigkeit mehr kennen. Das klingt jetzt sehr ultimativ, riesig. Ist es auch. Und wir tun uns in dieser Welt oftmals schwer mit solchen Superlativen, weil wir oftmals auch was ganz anderes erleben. Aber ich glaube, wir erleben das halt auch immer wieder, dass wir geistlichen Mangel verspüren, weil wir auch oftmals aus unserer eigenen Kraft, aus unseren eigenen Möglichkeiten, blickend auf die Wellen, auf die schwierigen Situationen, ins schwarze Loch blickend eigentlich vergessen, dass wir an der Hand des Allmächtigen sind. Ich muss das heute auch machen. Elisa und Vanessa sind in Jesu besten Händen. Man schaut sich oft die Probleme an und sorgt sich schnell, weil man vergisst, wir haben den Allmächtigen, der sich für uns, der sich um uns sorgt. Wir können uns demütigen, wir können unsere Sorgen abgeben, wir können es zu Jesus bringen. Und wenn sich der Allmächtige um uns sorgt, für uns sorgt, dann kommt er mit uns zum Ziel, dann ist das auf dem allerbesten Wege. Ja, und jetzt ist das ja interessant. Sie haben die Speisung der 20.000 gesehen und erlebt. Und trotz allem, was sie mit eigenen Augen gesehen haben, vertrauen sie Jesus leider nicht. Und ja, sie wollen ständig neue Wunder und Zeichen sehen. Das erinnert so ein bisschen an das Volk Israel. Die haben auch so viele Wunder und Zeichen beim Auszug aus Ägyptenland, in der Wüste und dergleichen gesehen. Und das war irgendwie nie genug. Wunder und Zeichen können auch deshalb gefordert werden, um eben nicht vertrauen zu müssen. Weil man immer diese Wunder und Zeichen hat, die so gigantisch groß sind, für einen Tag so überzeugend, dass man nicht vertrauen muss auf das, was man vielleicht gerade nicht sieht oder darauf gerade nicht Zugriff hat, weil man es einfach dem Herrn nur anbefehlen kann. Sie wollen auf jeden Fall, das Volk möchte auf jeden Fall ständig neue Wunder haben, um nicht vertrauen zu müssen. Denn sie glauben ihm nicht, dass er der lang ersehnte Messias ist. Und da ist die Frage, wie das bei uns ist, wie das bei dir aussieht. Glaubst du, dass Jesus der Retter in deinem Leben ist? Und ich möchte das auch ganz ultimativ zum Ausdruck bringen. Der Retter hier im diesseitigen Leben, all den Herausforderungen und Schwierigkeiten, bei all den Nöten. Ja, wir erleben doch auch einiges, was uns schwer zu schaffen macht, ob im Arbeitsleben, ob im Familienleben. Oh ja, oder auch gesundheitlich. Und vielleicht haben wir auch mit uns selbst zu kämpfen, uns selbst anzunehmen oder uns selbst zu lieben, kann auch eine große Herausforderung sein. Aber wenn wir mit all diesen Herausforderungen, mit all diesen Kämpfen konfrontiert sind, wenden wir uns dann an Jesus, unseren Retter. Oder versuchen wir alles, was in unserer Macht steht, was uns möglich ist, was wir gerade umsetzen können, um das Problem zu lösen. Ich glaube, da zeigt sich auch deutlich, ob wir im Herzen verinnerlicht haben, ob Jesus unser Retter ist. Und das bezieht sich natürlich auch aufs zukünftige Leben, aufs ewige Leben. Dass wir nicht meinen, nur aus Kraft und Selbstanstrengung, Werksgerechtigkeit uns irgendwie den Himmel zu verdienen, sondern zu wissen, wir können es nicht, wir vermögen es nicht. Aber wir haben einen Rettergott, wir haben Jesus. Wie sieht es bei uns aus? Wie sieht es bei dir und bei mir aus? Also das Volk glaubt ihm nicht, dass er der lang ersehnte Messias ist. Und das, obgleich er es ihnen in den Versen 47b bis 51 einmal mehr versichert. Wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren, die in der Wüste das Manna gegessen haben, sind gestorben. Hier aber ist das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch und ich gebe es hin für das Leben der Welt. In Vers 47 wird deutlich, wer glaubt, Pistis, wer vertraut, Jesus vertraut, dass er mit uns zum Ziel kommt, dass er alles tut, um uns zu retten. Wer sich ihm anvertraut, der hat das ewige Leben. Der hat das schon hier im Diesseits. Der hat hier im Diesseits schon Heilsgewissheit. Der weiß, dass er mit Jesus ewig leben kann. Der lebt schon aus dieser Fülle, aus dieser Freude heraus. Der weiß, dass er den zweiten Tod nicht sehen wird. Der lebt schon in der Auferstehungsfreude, in der Freude, dass er ewig an der Seite Jesu leben darf. Der hat das ewige Leben schon. Und aus Vers 48 sehen wir auch deutlich, dass Jesus weiß, was uns zum Besten dient. Ja, er ist der Allwissende, er ist die Liebe. Und er ist der, ich sag mal, sich um uns kümmert. Der ist der, der uns mit so vielen beschenkt. Und er beschenkt uns mit sich selber. Denn er selbst ist das Brot des Lebens. geistliche Erfüllung und ewiges Leben gibt es nur durch ihn und in ihm. Und das ist doch schön. Also Gott könnte uns doch mit so vielen Dingen beschenken. Salomo hat er mit vielen Dingen beschenkt. Reichtum, Weisheit, ein langes Leben. Aber das Allerschönste, wobei diese Dinge ganz klein werden, ist, wenn er uns mit sich selbst beschenkt. Wenn wir zu ihm kommen dürfen. Jederzeit. Und das darfst du. Gott ist immer nur ein Gebet entfernt. Er freut sich, er steht immer mit weit ausgestreckten Armen da, um dich in Empfang zu nehmen. Und das auch bei den Sorgen des diesseitigen Lebens, aber er ist auch bei all den Dingen dein erster Ansprechpartner, wo es um dein Heil, um das Leben in Ewigkeit geht. All das haben wir nur durch ihn. Und das Beste kann nur vom Besten kommen. Das Beste kann nur von Gott selbst kommen. Vers 49. Da wird uns deutlich, dass das Manna, was das Volk Israel hier als ein so großes Wunder der Versorgung erlebt und in Erinnerung hat, nur ein Wunder war, wenn auch eins, was täglich über 40 Jahre angedauert hat, was nur für eine Zeit lang, für diese Zeit von 40 Jahren für das physische Überleben des Volkes gesorgt hat. So groß es war für eine begrenzte Anzahl von Leuten. Ja, es war für das ganze Volk Israel, aber es war nicht für alle Nationen. Ja, es war für 40 Jahre, aber es war nicht für die Ewigkeit. Und Jesus, er ist das wahre Brot. Die wahre und tatsächlich rettende Speise. Er ist das ewige Leben. Und er reicht es jeden an, der vertrauensvoll ist, von ihm nimmt, der vertrauensvoll Ja zu diesem Geschenk sagt, der vertrauensvoll sagt, ja, ich weiß, ich allein vermag es nicht. Ich allein werde scheitern in diesem Leben und somit werden mir die Tore des Himmelreichs auch verschlossen im nächsten. Aber mit dir, Herr Jesus, mit dir, dem Brot des Lebens, werde ich geistlich in dieser Welt beschenkt, versorgt und auch in Ewigkeit bin ich dann in deiner Gegenwart und darf deine Güte und Herrlichkeit erleben. Das ist die tatsächlich rettende Speise. Und das sehen wir gerade auch in Vers 51, warum das so ist. Denn jeder, der sich auf Jesus verlässt, auf das, was er für uns getan hat, ja, er ist schuldlos, er ist rein, heilig, für uns, für dich, für mich, stellvertretend ans Kreuz gegangen und hat für deine und meine Schuld bezahlt. Er hat für alle Schuld bezahlt. Er hat alles gegeben, sogar sein eigenes Leben, damit wir den zweiten Tod, die ewige Verdammnis, nicht sehen brauchen, nicht erleben brauchen, damit, wer sich auf ihn verlässt, gerettet wird. Und da möchte ich dich fragen, hast du die Rettung für dich schon in Anspruch genommen? Oder weißt du gut Bescheid, weißt davon, aber bist noch so, dass du denkst, na, vielleicht muss ich noch selbst hier und da aus eigener Kraft. Nein, verlass dich ganz und gar auf Jesus. Vertrau ihm dein Leben an. Leg es ihm hin. Er hat alles schon getan. Jetzt darfst du aus Dankbarkeit leben für all das, was er für dich schon getan hat. Und das Schöne ist, das gilt nicht nur fürs Volk Israel, sondern das gilt für alle Menschen und Nationen, die sich Jesus anvertrauen, die ihm glauben. Und somit ist Jesu Zeichen und Wirken größer als alles, was Gott durch Mose an Wundern gewirkt hat. Vers 51b. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Ja, und in diesem Vers haben wir den stellvertretenden Sühnetod, den Jesus am Kreuz für uns erlitten hat. Ja, er ist aus größter Liebe für dich ans Kreuz gegangen. Er hat an dich gedacht. Er hat nicht an sich gedacht, sondern er hat daran gedacht, dich zu retten. Er hat all die Beschimpfungen, all die Schläge, all die Schande, hat er alles auf sich genommen. Weil er gerne für deine Schuld bezahlen möchte. Legst du ihm alle Schuld und Sünde hin, lässt du ihn für dich bezahlen. Ist dieses stellvertretende Sühneopfer am Kreuz für dich gültig? Wer das, was Jesus für uns am Kreuz von Golgatha gewirkt hat, wer dieses Heilsgeschenk im Glauben annimmt, der hat ewiges Leben. Und das steht da ein bisschen schwierig zu verstehen vielleicht. Also wer das im Glauben annimmt, also sein Fleisch isst und Blut trinkt, der hat das ewige Leben, heißt es da. Und das haben schon die Juden, das hat das Volk schon gar nicht verstanden. Die haben an Kannibalismus oder dergleichen gedacht, die haben sich daran richtig gestoßen. Die haben nicht verstanden, welche Handlung dahinter steckt. Und ich möchte das einfach nochmal aufschließen. Ich denke, die meisten haben es vor Augen, aber hier wird die Symbolik des letzten Abendmahls aufgegriffen, wo Jesus das Brot bricht und es als seinen Leib bezeichnet. Ja, er gibt sein Leben hin. Lukas 22, Vers 19. Dann nahm er Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Das tut das, um euch an mich zu erinnern. Und in diesem Zusammenhang möchte ich mal einen Hinweis bezüglich des Abendmahls geben. Das mag für uns ganz unüblich sein, aber damals war das so. Das Brote wurden nicht geschnitten, sondern Brotlaibe wurden gebrochen, wurde in Stücke gerissen. Und so hat das Jesus auch gemacht beim Abendmahl. Aber was interessant ist, ist, dass doch sehr deutlich steht, dass Gott, also dass Jesus das Brot in Stücke reißt, steht nicht, dass Jesu Leib gebrochen wurde. Es wird sogar ausdrücklich betont, dass das nicht passiert ist. Schon durch messianische Prophetien wird uns das im Alten Testament vorhergesagt, dass der Menschensohn durchbohrt wurde. Ja, mit einem Speer, mit einer Lanze durchbohrt wurde. Sacharja 12, Vers 10. Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt, und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Und in den Evangelien sehen wir, dass das so tatsächlich geschehen ist. Johannes 19, die Verse 31 bis 37. Die Juden nun baten den Pilatus, damit die Leiber nicht am Sabbat am Kreuz blieben, weil es Rüsttag war, denn der Tag jenes Sabbats war groß, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Soldaten, brachen die Beine des Ersten und des Andern, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht. sondern einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr und er weiß, dass er sagt, was wahr ist, damit auch ihr glaubt. Denn dies geschah, damit die Schrift erfüllt wurde. Kein Bein von ihm wird zerbrochen werden. Und wieder sagt eine andere Schrift, sie werden den anschauen, den sie durchstochen haben. Also, die Kinder sind im Kindergottesdienst. Ich werde das mal ein bisschen erläutern. Warum wurden den zwei Verbrechern an Jesu Seite die Beine gebrochen? Also, der Sabbat war ein ganz großer Feiertag und da sollte keiner am Kreuz hängen, zu Zeiten dieses wunderbaren Feiertags. Und wer sich ein wenig über oder mit Kreuzigung auskennt, der weiß, dass Gekreuzigte da oft tagelang hängen konnten. Die sind nicht verblutet, die sind einen ganz anderen Tod gestorben. Die sind am Kreuz normalerweise erstickt. Weil irgendwann haben die Arme den ganzen Körper, den ganzen Brustkorb nicht mehr so halten können, dass man den Brustkorb heben konnte und atmen konnte. Und wenn die Römer besonders perfide waren, also besonders grausam und brutal, haben die nach unten eine Leiste an den Füßen, eine Holzleiste dran genagelt, damit die Gekreuzigten sich noch lange abstützen konnten an dem Holz und noch lange den Brustkorb heben konnten und noch lange sich gequält haben, noch lange atmen konnten. Jetzt hier in der Situation war es so, dass die Juden nicht wollten, dass zum Passafest Gekreuzigte noch vor den Stadttoren waren. Deshalb gab es dann die Order, dass den Gekreuzigten die Beine gebrochen werden sollen. Weil dann können sie sich nicht mehr abstützen. Dann können sie den Brustkorb nicht mehr heben. Dann ersticken sie folglich schneller, sterben viel, viel schneller. Und das haben sie mit dem ersten Verbrecher an Jesu Seite gemacht und das haben sie auch mit dem zweiten Verbrecher an Jesu Seite gemacht, weil die beide noch gelebt haben. Und als sie es bei Jesus machen wollten, da haben sie festgestellt, dass er schon tot war und dass das gar nicht mehr nötig ist. Und deshalb haben sie ihm einen Speer in die Seite gerammt, um das nochmal zu verifizieren, um sicherzugehen, dass er wirklich tot ist. Und somit hat sich die alttestamentliche Prophetie hier ganz klar erfüllt. Und das ist auch analog zum Passahlamm. In Form des Passafestes wurde ja auch immer ein Lamm geschlachtet, in der Familie gegessen. Und jetzt seht mal, was mit dem passieren und was nicht passieren durfte. 2. Mose 12, Vers 46. In einem Haus soll es, also das Passahlamm, gegessen werden. Du sollst nicht von dem Fleisch aus dem Haus hinausbringen und ihr sollt kein Bein an ihm zerbrechen. Also wenn schon nicht dem Passahlamm ein Bein gebrochen werden sollte, was zur Feier, was zum Gedenken an der Befreiung aus Ägyptenland feierlich geschlachtet und zubereitet wurde, wie viel weniger sollte dann dem perfekten Passahlamm, dem Lamm Gottes, das zur Befreiung von aller Sünde und Tod sich selbst dahingegeben werden, wie viel weniger sollte dem ein Bein gebrochen werden? Ich habe schon gesehen, manche haben sehr konzentriert geschaut und es mag für manche ein bisschen ungewöhnlich sein, dass ich darauf komme, aber ich möchte es einfach nochmal wegen unserer Abendmahlspraxis sagen, weil ja, es wird oftmals gesagt, Jesu Leib für dich gebrochen. Wir denken an das Brot, wie es gebrochen wurde. Und das wurde auch gebrochen und gerissen. Aber Jesu Leib wurde nicht gebrochen. Deshalb werdet ihr mich immer sagen hören, Jesu Leib für dich dahingegeben. Weil sich das dann auch mit den anderen Versen in Harmonie befindet. Weil das auch dann tatsächlich so zugetroffen ist. Ja, Jesu Beine wurden nicht gebrochen. Und also er hat aber alles dahin gegeben. Er hat sein Leben für uns gegeben, damit wir, ich sage es nochmal, befreit werden von aller Sünde, damit wir befreit sind vom zweiten Tod, damit wir in Ewigkeit in seiner Herrlichkeit leben dürfen. Ja, und jetzt möchte ich hier nochmal auf die Kernverse kommen. Johannes 6, 47 bis 48, da sagt Jesus selbst, wahrlich, wahrlich, also man kann auch übersetzen, ich versichere euch. Ich will es euch nochmal ganz, ganz deutlich sagen. Wer glaubt, oder wer an mich glaubt, wer mir vertraut, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Und ich denke, wir sind oft herausgefordert. Wir haben immer wieder auch Schwierigkeiten zu vertrauen, zu glauben. Wir sehen oft unsere Beschränkungen und vergessen Gott an unserer Seite. Ich denke, wir können auch wie der Vater des Kindes beten. Herr, ich glaube, hilf meinem Kleinglauben. Oder Herr, ich möchte glauben, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir uns an unseren Rettergott wenden, an Jesus Christus selbst. Und in ihm finden wir alles. Erfüllung, Gnade, Gerechtigkeit und auch das ewige Leben. Denn er sagt in Vers 48, ich bin das Brot des Lebens. Und das möchte er allen schenken. Er möchte, dass alle von diesem Brot des Himmels, von ihm, der vom Himmel herabkommt, nehmen. Im Abendmahl daran denken, was er für dich und für mich getan hat. Da erinnern wir uns daran. Das feiern wir, weil das zur Befreiung von uns geführt hat, zur Befreiung von Schuld, Tod und Verdammnis und uns befreit und uns gerecht macht und uns ja, das ewige Leben in seiner Herrlichkeit ermöglicht, ja schenkt. Und da möchte ich dich ermutigen, in welcher Not du auch bist, in welchen Zweifeln, wo auch immer du herausgefordert oder überfordert bist, wende dich an Jesus. Er weiß dich zu versorgen. Er ist das Brot des Lebens. Amen. Ja, Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass wir uns stets an dich wenden dürfen. Ich möchte dir danken, dass du nie überfordert bist, nie auf dem falschen Fuß erwischt, nie auf eine Weise überrascht. Nein, du handelst souverän. Und wir möchten auch in all unseren Lebenslagen, auch hinsichtlich unserem ganzen Leben, dir lernen, mehr und mehr zu vertrauen. Wir bitten dich, mehre unseren Glauben, mehre unser Vertrauen. Herr, wir danken dir, dass du immer wieder in die Geschichte eingreifst. Wir danken dir, dass du kein toter Gott bist, kein passiver Gott, sondern ein lebendiger Gott. Du bist nicht nur für unsere Schuld und Sünde am Kreuz von Golgatha gestorben und hast für diese gesühnt, du bist auch wieder auferstanden. Du bist der Gott des Lebens. Du bist der Gott, der uns mit ewigem Leben beschenken möchte. Du bist der Gott, der sich wünscht, dass wir in deiner Gegenwart sind. Herr, und ich möchte bitten, Herr, dass dieser Wunsch in uns auch immer größer wird. Ich möchte bitten, Herr, dass wir uns danach noch viel mehr sehnen, dass wir unser Leben dir hinlegen, dir nachfolgen, ja, wirklich an deine Hand gehen und staunen, Herr. Herr, wie du uns versorgst. Du bist das Brot des Lebens. Hab Dank dafür. Amen.